Sag mal was.
Was?
Ja, ich höre auf beiden. Super.
Yes! Sieg!
Sieg für meine Kopfhörer. Das ist immer so geil, wenn man die AirPods drin hat und dann hört man nichts und dann packt man den raus, rein. Das ist, glaube ich, wenn man einfach Menschen beobachtet an der Bushaltestelle oder sonst wo, die versuchen, ihre AirPods zu connecten. Das ist, glaube ich, schon verbunden miteinander, oder? Also nicht die AirPods, aber man selber. Du hast keine AirPods, oder?
Ich habe keine AirPods und ich sage es jetzt auch mal ganz frei raus. Ich habe ein Riesenproblem mit In-Ear-Kopfhörern, weil ich so kleine Ohren habe, dass diese Dinger in meinen Ohren einfach nicht richtig halten.
Süß.
Ich habe
Das
sogar
Problem.
einen angepassten Gehörschutz damals, als ich noch auf der Bühne stand, In-Ears angepasst. Ihr, ja, Grüße gehen raus. Danke, Jojo. Wenn der Mann Hörakustiker ist, dann.
Hast du Musik
Jo.
gemacht?
Ja.
Wir sind eine sehr musikalische Gruppe tatsächlich. Ich glaube, bis auf Robert und Kim haben wir alle in Bands gespielt und gesungen und so. Was hast du gemacht?
Also ich habe 10 Jahre eine klassische Gesangsausbildung gehabt. Ich
Quatsch,
hätte
echt?
ja natürlich, ich hätte Gesang
Abgefahren.
studiert, hätte ich nicht Psychologie studiert, also hätte ich Klavier spielen können, hätte mir das irgendjemand früher gesagt, dann hätte ich Gesang studiert und in diversen Bands und so und zum Schluss in einer Symphonic Metal Band.
Gefahren. Ich glaube, wir
Und
könnten
jetzt
auch.
bald wahrscheinlich wieder, aber mal gucken.
Bald haben wir die Sinterdogs Band.
Sinterdogs Kids. Sinterdogs Music. Das
Sinterkids.
Imperium.
Sinter Rocks.
Ja, Sinter
Sinter
Rocks.
Rocks. Wir können irgendwann auch so einen Weihnachtssong machen. Tatsächlich. Egal. Aber ganz kurz noch. Ich wurde einmal ziemlich dafür gebasht, dass ich In-Ear-Kopfhörer trage auf Instagram. Ich finde es ja immer wieder interessant, wie viele Tipps man bekommt. Ihr bekommt sie da draußen hundetechnisch. Ich bekomme die fürs Leben anscheinend. Dann hat jemand gesagt, ey, wie kannst du denn bitte In-Ear-Kopfhörer tragen? Da ist auch so viel Pilz drin und sowas. Und dann dachte ich so, krass, dafür, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr Kopfhörer trage, früher noch mit Walkman, noch früher Walkman, Discman, MP3-Player. Handy hatte ich noch nie Probleme mit Pilz in den Ohren. Long story short, es leben alle Tipps, die man aus der großen, weiten Welt, also known as Instagram, bekommt. Ist beim Alleinbleiben übrigens auch so guter Switch.
Guter
Guter
Switch. Man kann
Switch.
übrigens Kopfhörer sauber machen.
Ja,
Gibt
ich weiß,
so
aber trotzdem.
wunderschöne Reinigungstücher.
Ja.
Also nur, falls jemand mal wieder meint, dir das einen Kopf werfen zu müssen, kannst du sagen, ist ja sauber.
Keinen Pilz in den Ohren. Nein, aber alleine bleiben und Tipps bekommen ist ja so ein Thema, finde ich. Gefühlt fühlt sich ja jeder Mensch, der jemals einen Hund besessen hat oder einen Hund angeguckt hat, dazu befähigt, einem die besten Ratschläge zu geben, oder? Wie seht ihr das?
Oder im Fernsehen etwas über einen Hund gesehen hat.
Oh ja.
Lilly mal wieder richtig laut am Start.
Lilly, schön, dass du dazugestoßen bist. Lilly ist auch am Start.
Ja,
Ihr,
hi.
für die, für die das sehen, ihr seht mich, ihr seht Franzi und ihr seht Lilly. Wir drei begleiten euch heute ein bisschen durch den Podcast. Wir sprechen über das Alleinebleiben. Alleinebleiben und gucken uns ein bisschen an, was es so für Tipps gibt, die man vielleicht nicht befolgen sollte, aber auch dieses klassische. Das ist mir damals mit Eberhard, als sie ein Junghund war. Ne? Also so ein paar Sachen, die klingeln hier noch nach. Immer so gesagt worden, ja, die darf die nicht hinterherlaufen, die darf sich da nicht hinlegen. Früher war es noch diese Alpha-Theorie, die man hatte. Ach, süß. Aber dieses Hinterherlatschen ist ja ein ganz großes Problem. Und die Frage, die man sich auch häufig stellt, auch wenn der Hund noch kein Problem hat oder er sich kein Problem ersichtlich ist, woran erkenne ich, dass mein Hund Trennungsstress hat? Hat mein Hund Trennungsstress? Und das ist so eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Menschen rumtreibt. Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge ein bisschen. Und außer Lili, du möchtest noch ein bisschen was zu deiner musikalischen Karriere erzählen.
Zu meiner musikalischen Karriere.
Wir haben gerade festgestellt, dass Franzi in der Band gespielt hat, ich in der Band gespielt habe und gesungen habe, du auch. Und wir uns eigentlich die Sinter Rocks jetzt nennen sollten.
Ja. Und dann die Weihnachtsedition, die Sinter Santa Rocks. Nein.
Oh mein Gott.
Oh ja.
Mit Santa Claus? Oh Gott.
Santa Claus. Das lebt jetzt rent-free in meinem Kopf. Santa Claus.
Bei mir schon ziemlich lange. Okay, alleine bleiben, Tipps bekommen, woran erkenne ich, dass du einen Trennungsstress hast? Also ich muss hier rausnehmen, ich habe ja bis dato jetzt noch gar keinen Hund gehabt und toi, 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 ich klopfe auf Holz. Ich strebe da auch nicht nach, wenn ich ehrlich bin, weil das für mich ein
Du
Thema ist,
hast
wo ich
noch
denke
keinen
so,
Hund gehabt.
nein, doch, ich habe schon einen Trennungsstress, ne? Also ich, es war so gut, wenn man ein Wort verschluckt, ne? Oder nicht weiterredet, dann bekommt das Ganze einen ganz anderen Zusammenhang. Nein, ich habe natürlich Hunde gehabt und habe auch noch Hunde. Und aber noch keinen Hund gehabt, der Trennungsstress hat. Jedenfalls so, dass ich sage, boah, krass, das hat mein Leben eingeschränkt. Ne? Ich habe immer Welpen, ich habe immer Hunde, die das lernen müssen und manche brauchen ein bisschen länger. Aber jetzt so den Struggle, den ihr habt, beziehungsweise hattet, muss ich ja sagen, den habe ich nicht. Lili habe ich damals kennengelernt, auch mit dem Thema. Das war Charlie, der so krass gestruggelt hat und wo ich dann irgendwann gesagt habe, Lili, wir müssen sprechen. Du musst das Haus jetzt verlassen, weil das einfach auch so krass einschränkt. Und ich glaube, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man einfach auch in Anführungsstrichen so einen kleinen Hintertritt braucht von jemand extern, der sagt, ey, ich glaube, das, was du da machst, wir müssen mal gucken, ob dir das so gut tut. Oder muss man gucken, welche Person das sagen darf. Ich glaube, der Hermesbote sollte es nicht sein. ja, oder muss man,
Er
nee,
schmeißt doch
ehrlich,
nur das
ich,
Paket hin und verschwindet wieder.
ja, aber Ratschläge gibt es auch ganz häufig, ne? Also, nein, aber ich möchte darauf hinaus, dass es manchmal sehr wehtun kann, wenn jemand sagt, hey, pass auf, es ist so gesund, was du machst. So, und weil das eigene Leben halt so krass vernachlässigt wird. Und das ist ja auch das, was wir bei unseren ganzen KundInnen sehen, dass wir ganz, ganz einfühlsam gucken müssen, dass man nicht zu übergriffig ist in dem, wie man quasi kommuniziert, aber gleichzeitig auch schon, finde ich, in der Verantwortung ist zu sagen, pass auf, wir müssen gucken, dass es beiden Parteien gut geht. Also dem Hund gut geht und dem Menschen. Und es bringt halt nichts, wenn der Mensch die ganze Zeit leidet. Und bei Lilly war das so damals, dass ich gesagt habe, Lilly, wir müssen jetzt was machen. Weil ich aber auch die Vertrauensbasis zu dir hatte, dass ich sagen durfte, ich hoffe, ich darf das immer noch sagen, es muss was passieren.
Klar.
Oder?
Ja, hast du vollkommen recht. Du, ich habe 5 Jahre mit Charlie verbracht, ohne ihn allein zu lassen. Also er hatte immer Support. Ich habe ihn tatsächlich jetzt erst alleine lassen können oder mich getraut, alleine lassen zu können mit dem Zweithund dazu, mit dem Luke. Weil da ging es für ihn gut und seitdem lebe ich mein bestes Leben. Also nein, man kann halt mal wieder rausgehen, essen gehen, einkaufen gehen, ohne Stress zu haben. Ich konnte Charlie immer im Auto mitnehmen, das war ein großer Vorteil. Im Auto konnte er gut alleine bleiben, da mal eine halbe Stunde. Geht natürlich im Sommer wieder nicht, geht auch nicht, wenn es arschkalt ist. Aber so in den Zwischenzeiten konnte man das ganz gut machen oder früh morgens, früh abends. Früh abends, spät abends. aber ja, das ist schon ganz schön belastend. Und ich glaube, der Arschtritt von dir hat mir da auch sehr gut getan, das anzugehen, weil ich einfach auch so wahnsinnig an dem Hund hänge. Und das ist für mich der schwierigste Punkt gewesen, dass ich es schaffe, ihn allein zu lassen und dass ich meine Erwartungen an wie bleibt ein Hund alleine zu Hause. Also, dass ich dieses Bild von, der muss auf dem Rücken, auf seinem Platz liegen, alle Viere von sich strecken, dass ich dieses Bild für mich wegnehme, dass das einfach nicht sein Alleinebleiben ist, sondern er bleibt alleine, aber er liegt halt vor der Tür. Aber er schläft dort, er legt sich auf die Seite, aber er liegt einfach vor der Tür. Und das ist das, was sein Alleinebleiben ist.
Wir sind vor 2 Jahren, glaube ich, ne, dass unser Alleinbleib-Protokoll mit ihm, oder haben wir begonnen, richtig? Bin ich das richtig auf dem Schirm? Oh, das ist schon 3 Jahre her. Ich weiß das gar nicht mehr.
Ich glaube, da haben wir erstmal mit der Trennung im Haus begonnen.
Ja.
Also, dass er einfach nicht immer neben mir sein kann, weil das ist ja erstmal der super wichtigste erste Schritt, dass der einfach eine Weile in einem anderen Raum auch bleiben kann. Und das hat viel verändert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Ich find den Schritt auch wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch das, was wir als erstes mit trainieren. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ey, ich bin überhaupt kein Fan davon. Also ich persönlich bin kein Fan davon. Das heißt nicht, dass das falsch ist. Nur ich als Mensch, ich hasse halt Entspannungsübungen bei mir selber. So, wenn mir jemand kommt, also ein Trainer kommt und sagt, wir machen jetzt eine Entspannungsübung, dann schalte ich ab und sage, nee, ich habe ein ganz anderes Thema. Ich will, dass mein Hund alleine bleibt. So, und wenn mir dann jemand sagen würde, wir machen jetzt hier ein bisschen Wusa und Entspannungsübung, da bin ich raus. So. Und ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so, dass sie sagen, ja, aber ich habe doch ein Problem, warum sollte ich jetzt mit Entspannungsübungen was machen? Natürlich weiß ich, dass das hilft, aber ich muss halt mir selber auch immer dahingehend ein bisschen helfen, dass ich Dinge umsetze. Und wenn ich weiß, da stoße ich auf einen Widerstand, bei mir oder bei einem Menschen, wenn ich ihm etwas sage, was er machen soll, dann weiß ich aber auch, dass die Umsetzungsphase wahrscheinlich eher kritisch sein wird. So, das heißt, der Grund, warum wir auch insbesondere nicht mit Entspannungsübungen direkt starten, wir haben die auch bei uns mit drin, ist unter anderem der Punkt, dass man schnell selber so kleine Erfolgsmomente haben muss. Also im Sinne von, ich kann mich bewegen, der Hund bleibt liegen und vor allem Trennungszeit im Haus, bevor wir überhaupt damit anfangen, dass wir das Haus verlassen, können die Hunde die Zeit, die sie auch irgendwann alleine bleiben müssen, alleine im Haus verbringen, während der Mensch zum Beispiel in einem Raum ist. Vielleicht nicht eins zu eins die Zeit, weil das teilweise auch schwer umzusetzen ist. Aber dieses klassische, verlass mal die Räume, damit er sie lernt, ist halt einfach, das ist so, das kann so nach hinten losgehen. So bei einigen Hunden kann das dazu führen, dass sie wirklich sagen, ja, weißt du was, mach doch dein Ding, ich latsche nicht hinterher, langweilt mich. Aber ich sag mal so, bei 95% der Hunde, die werden so richtig dafür sensibilisiert, dass sie auf Bewegung achten und immer schauen müssen, was der Mensch macht, wo er hingeht. Und das ist halt ein Riesenproblem. Aber cool, dass du jetzt dein Leben leben kannst, nach 5 Jahren. Ja, das meine ich
Ja.
ernsthaft, ne? Also das ist ja auch, mit dem man hört, was für eine emotionale Belastung das auch für andere Menschen ist. Und auch Trainer haben halt Hunde, die Trennungsstress haben. Insbesondere eure Hunde sind ja aus dem Tierschutz. Das muss man dazu sagen. Also nicht alle Hunde aus dem Tierschutz sind traumatisiert. Ich finde diesen Punkt, dass man immer sagt, ja, der kommt aus dem Auslandstierschutz, der muss traumatisiert sein. Das ist für mich absoluter Bullshit. Und sehr viele Hunde, die ich im Training habe, die sind einfach nicht traumatisiert. Das sind einfach ganz normale Hunde, die einfach Genetik mit sich bringen, die uns hier auf die Füße fällt. Aber man muss ganz einfach sagen, dass Hunde, die Trennungserfahrung gemacht haben, durchaus ein erhöhtes Risiko dafür haben, und da sind auch Secondhand-Hunde mit gemeint, die durchaus ein größeres Risiko dafür haben, Trennungsstress zu haben. Das heißt, ich hole einen Hund aus einem Setting raus, keine Ahnung, packe ihn in ein neues Setting rein, er hat einen Verlust, und das kann halt dazu führen, dass sie mit Trennungsstress zu tun haben werden. Und das ist auch etwas, was man sich realistisch angucken muss, wenn man sich einen Hund in sein Leben holt, der schon eine Vorgeschichte hat. Das kann ja auch mal in Welpen passieren, ne? Aber das kann passieren. Was sind die ersten Schritte bei dir gewesen im Haus? Was habt ihr noch gemacht? Franzi, du darfst auch mitreden, ne? Franzi schüttelt im Kopf.
Franzi,
Nein,
doch, Franzi, erzähl
nein.
mal deine ersten Schritte mit Kuni. Die finde ich nämlich sehr, die hast du mir mal erzählt und das fand ich bildlich so schön, konnte man sich so gut vorstellen.
Die ersten Schritte beim Alleinebleiben. Mit Kuni
Ja.
her.
Habe ich da erste Schritte? Habe ich da irgendwas erzählt? Hilf mir mal auf die Sprünge, Lilly. Was habe ich dir da
Ja, vom,
erzählt?
du hast erstmal angefangen, Bewegungen im Ah.
Wohnzimmer zu üben.
Wir haben, du hast, das erinnert, daran erinnere ich mich auch. Gott, ich kann nicht sprechen, aber daran erinnere ich mich auch. Hast du erzählt oder geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Krass, ich hatte noch nie so einen Erfolg. Du hast ja vorher auch anders trainiert. Und jetzt trainierst du nach unserem Protokoll. Und hast auch gesagt, boah, krass, in der kürzesten Zeit konnte ich das und das. Das hat sie vorher noch nie geschafft. Oder war das? Das war doch das,
Das
oder
war
nicht?
das Downshaping mit dem Hinlegen. Die hat sich nie Ja,
hingelegt.
genau.
Ja.
Ja. Also, ich kann nur noch mal betonen, ich sitze hier gerade ein Stockwerk höher und ein Stockwerk tiefer. Um 9:27 Uhr liegt da unten jetzt ein Dackel auf dem Couch und sie lebt ihr Leben, weil sie eingekuschelt unter mehreren Decken ist, das gemütlich Federkern-Sofa und sage ich, oh geil.
War das vorher möglich, Franzi? Beziehungsweise seit wann macht sie das? Hey Gott, sorry Leute, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Entweder das ist mein Energy Drink, der gerade richtig kickt. Ich bin noch nicht zu lange wach. Bin ich schon sehr lange wach. Was waren die ersten Schritte, beziehungsweise wie sah das vorher aus? Also jetzt sagst du, sie liegt unten ein Stockwerk tiefer auf der Couch und chillt ihr Leben. Seit wann macht sie das und wie sah das vorher aus?
Ich bin ganz schlecht in solchen Zeitangaben. Das macht sie noch nicht lange und ich hatte auch. Wir sind erst kürzlich umgezogen. Auch das war so ein ganz großes Thema, dass ich mir gesagt habe, boah, wird das gut? Wird das so funktionieren oder wird das halt Stress? Und ganz ehrlich, ich habe auch nicht immer Bock, den Hund mit hoch und runter zu tragen und alles, Dackeln, keine Treppen laufen, ne? Und dieser Hund stand einfach hier im Türrahmen, Arbeitszimmer, guckt mich an. Also soll er jetzt rein? Ja, danke, dass da meine Box mit Heizdecke ist, aber nee, du, Federkern da unten, geiler, dreht sich um und läuft die Treppen runter. Dieses Selbstentscheiden hat relativ fix nach dem Umzug schon funktioniert, hätte jetzt im alten Haus nicht funktioniert. Und dieser Punkt, hey, du musst mir nicht immer hinterherlaufen. Also ich bin da, ich gehe nicht weg. Das ist so ein ganz, ganz großer Game Changer. Und deswegen sage ich auch nochmal, ne, ich hätte bisher immer mit Entspannungssignal first gearbeitet und du kommst erstmal runter und hier und da und dann ganz kleine Bewegungen und alles. Aber erstmal zu sagen, nö, ich kann es ja nicht genau sagen. Ich kann ja nicht genau sagen, ob mein Hund jetzt FOMO hat, also Fear of Missing Out, ob sie sagt, oh, immer wenn Frauchen aufsteht, dann kann es sein, dass irgendwo was zu essen runterfällt, ne? Dieses, oh, was passiert da? Oder ist es halt auch einfach, und da hätte ich es letztens auch mit meinem Mann drüber, einfach auch Langeweile von den Hunden manchmal. Ne? Dieses, wir wollen, dass die Hunde zu Hause entspannen. Schön und gut. Aber mein Hund hat keine Alternative. Ne? Also, das ist jetzt ein zweijähriger Hund, dass der anders ist als unsere 12-jährige Dackeldame davor. Ja, klar. Und dass sie manchmal auch einfach sagt, boah, mir ist so scheiße langweilig, wenn du mit mir auf dem Sofa liegst, alles okay. Aber wenn du aufstehst, ich will irgendwas mit dir tun.
Mal du auch einen kleinen Hund hast, also für alle, die das nicht wissen, Kunigunde lebt seit März bei dir, die hast du aus dem französischen Tierschutz übernommen, das ist ein Dackel,
Nee, Ungarn.
Ungarn, Entschuldigung, Erika war aus
Erika,
Frankreich,
Erika.
aus Ungarn, ist immer so mit allen Problemen, die man einkaufen kann, oder?
Alle, ja.
Also wirklich alle, von Trennungsstress, Reaktivität, also wirklich das Komplettpaket hast du dir da geholt.
Gesundheit, ja.
Gesundheitlich auch ganz starke Probleme. Du bist jetzt umgezogen, sind ja vorher schon, du hast sie noch nie alleine gelassen, glaube ich, ne?
Ich habe sie noch nie alleine gelassen und da muss ich, da stimme ich Lillys Punkt auch nochmal total zu. Also dadurch, dass ich mit Erika so krasse Geschichten hatte, was das Thema Alleinebleiben anging und es ein Hund war, der auch einfach aufgrund einer gesundheitlichen Geschichte reingemacht hat und ihre Hinterlassenschaften dann gefressen hat, weil sie wahrscheinlich die Erfahrung gemacht hat, wenn der Mensch die findet, dann kriege ich mega Ärger, dass ich da jetzt einfach so denkt, boah, scheiße, ich will das dem nächsten Hund nicht mehr antun. Und ja, deswegen war Kuni bisher noch nicht alleine. Und da habe ich mich gerade in Lillys Erzählung auch so wiedergefunden. Okay, vielleicht mal kurz in den Keller gehen. Ja, aber jetzt, dass ich sage, ciao.
Aber das ist ein ganz typisches Problem tatsächlich, wenn man, und das empfehle ich auch immer KundInnen, die sich neue Hunde holen und die vorher halt Hunde hatten, die, ich sag mal, Probleme mit sich gebracht haben. Das betrifft einen auch selber. Wenn man einen Hund hatte, der Themen hatte, sei es Begegnungsprobleme, Probleme im Alleinebleiben, und man kriegt dann einen neuen oder bekommt dann einen neuen Hund. Sei es einen zweiten Hund oder der eine Hund verstirbt und man bekommt, holt sich einen neuen Hund in sein Leben, dann sind die Ängste da, scheiße, es könnte wieder so werden. Und meistens kommt dann genau das auf, ich will nicht, dass er zieht, ich will nicht, dass er Sachen vom Boden frisst, ich will nicht, dass er wieder in Begegnung ausrastet. Und meine persönliche Empfehlung ist immer, dass man sich da relativ schnell tatsächlich Hilfe holt, aufgrund der Tatsache, weil ich sag mal, der Fokus wird so versteift auf das Thema sein, dass das zum Problem wird, gerade bei Begegnung, weil die Menschen, die vorher Hunde hatten, also wenn du einen Hund hattest, der Begegnungsprobleme hatte, wirst du nicht mit dem Welpen easy peasy durch die Welt gehen, sondern wirst einen Hund sehen, du wirst schon direkt angespannt sein, wirst ihm Kekse in den Hals stopfen und du wirst halt nicht das machen, was andere machen, die diese Lernerfahrung nicht hatten und sagen, ja, da ist ein Hund und wir gehen weiter, also es egal werden lassen, mehr oder weniger für den Hund, sondern du wirst halt wahrscheinlich sogar Problem von machen, ohne dass eins da ist. Und das ist beim Alleinbleiben auch so, dass du denkst, scheiße, du bist schon angespannt, du gehst raus und der Hund denkt sich so, Alter, was ist mit der los? Okay, irgendwas muss hier sein. Wir müssen ziemlich doll aufpassen. Okay. Irgendwas hat die immer, wenn die rausgeht. Ich meine, die sind ja nicht Blödhunde, ne? Also die kriegen ja unsere Stimmung mit, die kriegen mit, wenn wir Stress haben. Und von daher macht es durchaus Sinn, da extern jemanden drauf gucken zu lassen, auch wenn man einen neuen Hund hat und der Hund hatte vorher Probleme. Damit eben nicht so große Baustellen aufgehen. Aber zurück zu Lück, nein, zurück zu Kunigunde. Konnte sie in deiner alten Wohnung denn getrennt von dir sein? Oder ist sie dir immer hinterhergelatscht? Das ist mir gerade nicht so ganz klar.
Hi, sorry, dass ich die Folge unterbreche, aber ich wollte nur ganz kurz mitteilen, dass wir am Samstag, den 13. Dezember, ein kostenloses Webinar zum Thema Alleinebleiben veranstalten. Solltest du also ein Problem damit haben oder uns näher kennenlernen wollen, dann findest du den Link für die kostenlose Anmeldung hier unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß weiter mit der Folge.
Ich würde sagen, sie hat eine ganz tolle Verknüpfung entwickelt. Immer wenn Frauchen aufsteht, dann sollte ich mitgehen.
Okay, also das hat sie vorher gemacht. Und das
Ja.
hast du jetzt trainiert. Und wie viele Wochen hat es gedauert, bis sie dir, dass sie jetzt wirklich in einem anderen Raum liegt und getrennt von dir ist und nicht mehr aufsteht, wenn du dich bewegst? Roundabout, zwei, drei, vier.
Durch die Vorarbeit im Altenhaus kann ich jetzt hier in der neuen Wohnung sagen, 2 Wochen.
2 Wochen. Also wir haben 2 Wochen gebraucht, damit Kunigunde dir nicht mehr hinterherlatscht. Und für mich ist das eines der wichtigsten Schritte. Ich weiß, die Meinungen gehen da auseinander. Und ich glaube, man darf auch nicht alles pauschal, also das, was man so sagt und hört, so als Pauschalaussage sich hier vor Augen führen oder reinziehen. Aber dieses Hinterherlatschen ist für viele Hunde ein riesengroßer Stressor. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass wenn der Mensch aufsteht, der Hund sofort hinterherläuft. Ein riesengroßes Problem. Und meines Erachtens wird es bedeutend schneller und einfacher und besser und die Hunde entspannen. Bedeutend, bedeutend schneller, wenn man diesen Punkt, dieses Hinterherlaufen nimmt, sofern es fair und nett aufgebaut wurde. Ja? Einfach Hunde irgendwo parken, bleiben lassen, wegsperren, das hat auch keinem geholfen. Jedenfalls glaube ich das. Okay, das heißt, da an dem Punkt seid ihr jetzt. Was fällt dir persönlich am schwersten zu gehen? Lilly, kannst du auch mal was zu sagen, weil ich persönlich hatte das so noch nicht. Also dieses erste Gehen, ne, zu sagen, ey, pass auf, wann gehe ich als erst, also das erste Mal und was macht das mit mir?
Ja, also ich glaube, besonders mit Charlie ist es auch, wo du das jetzt gesagt hast, Franziska, mit der Krankheitsgeschichte, das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, der mit reinspielt, dass man da so viele Sachen vor Augen hat. Der Charlie zum Beispiel, der hat Allergien, der kratzt sich dann irgendwie den halben Kopf abgefühlt. Deshalb ist der bei mir ganz häufig unter Beobachtung, wenn er einfach sehr, also wenn die Medikamente, ne, der kriegt da seine Zytopoint-Spritze, die soll das Jucken hemmen, aber auch die wirkt nicht mehr so gut. Dann muss ich ihm einen Kringel anziehen, dann also so ein, hier so ein Halskragenteil, damit er sich nicht kratzen kann. Und das sind alles so viele Punkte, ich muss gefühlt über so viel nachdenken, auf was ich achte, bevor ich mir sicher sein kann, dass ich ihn jetzt alleine lassen kann. Und ich hatte jetzt, ja, die letzten 2 Wochen wurde ich ja nochmal so richtig schön zurückversetzt in dieses, ich kann die Hunde nicht alleine lassen, weil der Charlie hier, dem wurde sein, also ein Lipom, das ist ein Fetttumor, glaube ich, ein Fettgeschwülst oder so, am Brustbein entfernt. Und durch diesen operativen Eingriff wurde, also konnte er einfach weder frei laufen, noch durfte er springen und alles. Und deshalb, also sich kratzen durfte er dann natürlich auch nicht. Und der Body hält es nicht ab. Das ist eine Stelle, da kannst du nur gucken, dass du ihn davon abhältst. Da gibt es keinen Halskragen und nichts, was ihn davon abhalten kann. Das heißt, die letzten 2 Wochen komplett Beobachtung des Hundes, ja, und nie alleine lassen. Und da merkt man schon wieder deutlich, wenn ich das mache, dass es erstens mir schwerer fällt und dass es aber auch dem Charlie schwerer fällt, weil er da auch extrem die Nähe sucht. Und das müssen wir jetzt langsam wieder dann anfangen. Jetzt ist sind die Fäden raus, ich denke, er kann jetzt langsam wieder anfangen zu springen. Aber ja, das ist, glaube ich, das sind solche Sachen, die das schon schwer mit beeinflussen, in meinem Fall. Und genau, beantwortet das ein bisschen die Frage? Ich kann dieses Gefühl schwer beschreiben. Das ist so ein, das Loslassen, den Hund da alleine lassen, das ist die eine Sache. Die Sorge, glaube ich, davor, dass er wieder irgendwelche Traumata erlebt, weil der Hund ist definitiv da, wo er herkommt, mehrfach gefühlt traumatisiert worden mit den
Warum?
Ängsten und Zeug, was er mitbringt.
Woran machst du das fest?
Das
Also
mache ich an seinem.
hat er also Trauma und verängstigt sein ist ja nochmal so ein Unterschied. Aber woran machst du fest, dass er traumatisiert ist, beziehungsweise welche Ängste hat er?
Geräusche sind bei ihm ganz schlimm, also ganz viel, was er hört oder manchmal auch Dinge, die er sieht. Das ist schon alles viel besser geworden. Aber gerade im Haus, wenn er alleine ist und alles, was er hört, wird kommentiert und bei
Oh,
ihm
ich
ist es
erinnere
dann
mich da
nicht
dran.
nur ein, genau, es ist nicht nur ein Melden, sondern es schwappt dann immer um in so ein ganz gestresstes Bellen. Also so ein sehr hoher, fast schon fiepsiger Bellton, wo man sehr deutlich merkt, dass es ihn extrem stresst und er da auch ganz schlecht von runter oder abzuholen ist. Also schon gefühlt alles probiert, aber bei der Thematik, deshalb graut es uns auch schon wie so ein bisschen vor Silvester, bei der Thematik muss ich echt sagen, wenn so viele Geräusche auf den einprasseln oder dann eben so vereinzelte von draußen, von der Straße, ja, das sind so Sachen, da kann ich mich einfach nicht entspannen und den alleine lassen. Es ist jetzt viel besser geworden mit dem Luke auch dabei. Ich glaube, das gibt ihm tatsächlich Sicherheit.
Ja, es ist
Aber
nicht die Einladung, dass man sich jetzt direkt einen Zweithund
nein,
holt,
wollte ich auch schon sagen. Das ist nicht die
weil das,
Lösung.
ne, aber es gibt Hunde, ne, das muss man einfach so sagen, es gibt Hunde, denen tut ein zweiter Hund gut. So, und dann gibt es Hunde, die scheißen da drauf. Ob da ein zweiter Hund ist, die wollen dich als Menschen haben. Ne? Und man weiß auch einfach, dass der
Total.
Mensch einfach viel wichtiger ist als, ne, also weiß es jetzt nicht, aber Menschen haben einfach schon eine sehr, sehr große Bedeutung für Hunde. Und ich glaube, wenn wir Hunde fragen würden, würden sie wahrscheinlich sagen, so der Sozialkontakt zu den Menschen ist mir fast vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als zu dem Zweithund, ne? Und meistens sind es ja auch so Zwangs-WGs. Man denkt zwar immer so, oh, die sind so easy peasy und entspannt miteinander. Das ist bei vielen auch so. Aber da ist ja auch viel Konkurrenz. Das darf man nicht vergessen. Hunde sind nicht diese Lebewesen, die wir vor Augen haben, die alles teilen, sondern da wird es immer einen geben, der Ressourcen verwaltet, der sagt, pass auf, was darfst du oder darfst du nicht hin? Und es gibt immer einen Hund, der sich zurücknimmt.
Ja,
Ich
und
sage mal
man
so,
darf.
idealerweise, weil sonst hast du recht häufig Stress im Haus, ne?
Ja.
Also bei uns war das immer so, dass Abby, ich sage mal so, Abby war der kleine Alpha, ne? Natürlich jetzt nicht Alpha im Sinne von, aber die hat ja echt wirklich die Fäden in der Hand gehabt. So, die Abby hat sich immer vorgedrängelt, in Anführungsstrichen, ne? Die hat die Ressourcen verwaltet und hat immer den Kürzeren gezogen. Das ist in der Beziehung okay gewesen. Die kam da so gut mit klar und es gab auch nie eine Auseinandersetzung, dass Harper irgendwie nachgefasst hat. Aber in anderen Konstellationen hatte ich das auch, dass Abby zum Beispiel sich mit anderen Hunden durchaus gestritten hat, ne? Auch mit anderen Hündinnen bei uns, dass es da durchaus zu Auseinandersetzungen kam. Wenn es eine Hündin gewesen ist, die gesagt hat, nö, ich will die Ressource haben. Er hat gesagt, nö, ich will sie auch haben. Dann hast du im Endeffekt eine Keilerei. Sagen wir mal so, mit Harper war das immer easy peasy, weil Harper gesagt hat, nein, 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 kannst das alles haben. Ich brauche das nicht. Aber das macht natürlich auch ein bisschen Stress. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und das sehe ich jetzt, wie entspannt Harper ist und dass das schon für sie auch anstrengend gewesen ist. Okay, kurzer Abdrift in
Mehr Hundehaltung?
mehr Hunde halt, dominante Hunde, Alphas. Nein, Quatsch.
Dominante Labbis.
Dominante Lovies. Nein, aber ich habe einmal bei Lilly geschlafen mit Harper, weil wir was gedreht haben und Robert war auch dabei. Und ich sag mal so, Charlie bellt doll. Also ich bin echt
Ja.
teilweise und Harper auch aus dem Bett gefallen.
Ja,
Jetzt
es war
grüß.
dann
Und
besser,
Harper ist
als
auch
wir die Foto
bellfreudig. Oh
gemacht
Gott.
haben. Ja. Ja, das war ein gegenseitiges Hochstacheln, das war nicht mehr nett.
Ja. Aber glaubst du, der ist traumatisch? Ich hätte jetzt gesagt, Charlie hat Angstthemen, ne? Also glaube ich schon, dass er so ein bisschen Angstthemen hat, aber ist er traumatisiert? Hat er so Flashbacks? Ist er so, glaubst du wirklich? Also ich kenne ihn jetzt, du
Ich
kennst ihn,
habe
das
bei
ist dein
dem
Hund,
schon
ne?
das Gefühl. Also
Ja.
klar, ich kann es dir jetzt vielleicht übertraumatisiere ich es auch, weil es mein eigener Hund ist
Ich
und
glaube
da so eine Kräfte.
ein
Ja, das ist auch völlig in
bisschen.
Ordnung und das möchte ich auch nochmal ganz wichtig sagen. Ne? Wenn man so eine, ich würde schon fast sagen, ich habe zu diesem Hund eine Überbindung. Das kannst du hinterher
Das
wahrscheinlich
ist eine Helikoptermama.
unterschreiben. Genau,
Ja, hat
bei
sie.
dem Hund auf jeden Fall. Und was da aber super wichtig ist, glaube ich, auch mit diesem Zweithund, weil ich will niemanden animieren. Ich habe immer gesagt, ein Zweithund ist nicht die Lösung. In den seltensten Fällen, ganz wichtig. Für mich war es eine Lösung, weil ich mich damit besser gefühlt habe. Ob der Charlie das wirklich braucht, das lasse ich mal dahingestellt. Aber in erster Linie kann ich besser aus dem Haus gehen, wenn ich weiß, dass die zu zweit sind. Ja, und noch
Aber
ein
ich
ganz
finde,
anderes Thema, was ein Zweithund mit sich bringt, lass mich noch ganz kurz den Satz
lass ich.
fertig bringen. Der Luke, der muss das auch noch alles von vorne lernen. Also mit dem habe ich das Thema noch alleine bleiben. ohne Zweithund, weil Luke ist deutlich jünger. Der muss alleine bleiben lernen. Ganz alleine, ohne zweiten Hund. Und ja, das steht uns noch bevor.
Ich habe Papa das nicht beigebracht.
Sag nochmal.
Tatsächlich. Ich habe Harper das nicht beigebracht.
Ah.
Harper kommt das von sich aus hart, ne? Also ich habe immer gedacht, boah, scheiße, wenn Abby stirbt, dann wird es so sein, dass Harper, also ich ein Problem kriege mit dem Alleinbleiben. Nö. Die ist von Anfang an allein geblieben. Das
Herzlichen
war
Glückwunsch.
tatsächlich,
Ja.
das war tatsächlich ganz schön. Und von daher
So viel
manchmal,
Glück. Freut
ja.
mich für dich.
Danke. Danke, danke.
Echt mega.
Nein, ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Hund drauf an. Ich glaube auch, dass Luke da gar nicht so ein Problem mit hat. Und was ich auch glaube, ist, das wollte ich dir gerade noch sagen. Also ich kenne ja Charlie und ich kenne Luke. Die waren beide auf meiner Hochzeit. Waren sie wirklich?
Stimmt.
Aber die haben mir nicht gratuliert, die Schweinebacken.
Nee, Luke war beschäftigt, die Kinder zu fressen. Gefühlt. Nein.
Dazu. Gar nicht, der war so lieb. Also das war
Ja,
eine
der war.
Hochzeit, ihr müsst euch vorstellen, eine Hochzeit nicht jetzt im Sinne von, das war eine Tagesveranstaltung, das war keine laute Party. Und ich habe gesagt, jeder
Eine
kann kommen.
Tagung.
Es war eine Tagung. Sinterweddings. Nein. Und es war eine Tagesveranstaltung aus vielerlei Gründen. Einfach weil ich abends müde bin. Ich war auch hochschwanger. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr könnt. Es kann kommen, wer möchte, und dann waren ja auch alle mein Team war da und auch die Hunde. Und die waren da abgetrennt in ihrem Bereich. Das war eigentlich ganz schön, ne? Die hatten eine Tür hinten, die konnte draußen mit denen.
Ja,
Aber ich sag
das
mal
war
so, die haben auch
super.
zwischendurch gebellt, ne? Und da muss man einfach sagen, es gibt halt Menschen, die denken, oh, da ist ein Hund, da gehe ich direkt hin und gucke. Und auch das muss man verstehen. Das kann man ja auch erstmal, wenn ich keinen Hund habe, ne? Also wirklich keine Ahnung von Hunden. Und ich sehe einen Hund, dann gehe ich da auch hin. Ich habe halt auch keine Ahnung von Schafen oder von Ziegen oder von anderen Tieren. Ja, muss man, oder auch von Katzen. Ich kann Katzen überhaupt nicht lesen, das Ausdrucksverhalten. Katzen verprügeln mich jedes Mal. Weil ich denke, oh, eine Katze. Und dann fasse ich die anderen. Und dann denke ich mir so, hä, hab ich gleich gesehen. Und also, das hat die doch vorhin schon gezeigt. Und na,
Ist sie halt einfach nicht an, hör mal.
ja, die kommen ja an und sie wollen gestreichelt werden. Dann streichle ich sie und dann kriege ich eine für Hände hier, Pfoten, hätte ich was gesagt.
Was machst
Nein,
du
auf jeden
falsch
Fall,
bei Katzen?
ich weiß es nicht, einiges. Ich kann nicht mehr. Also Katze, ich mag Katzen, aber ich kann die nicht lesen. Konnte ich anscheinend noch
Nicht den
nie.
Bauch, nicht den Bauch. It's a trap. Du siehst es an der Schwanzspitze.
Yeah.
Und wenn dir so eine Katze, ne, wenn die sich da so hinrollt und dir sagt, ah, komm, nimm meinen Bauch, krall den Bauch, dann ist so, oh, shit, it's a trap und sie will gleich deine Hand
Ja,
packen.
siehst du, und bei Hunden ist das so, oh, zück den Bauch, guck dich noch an und dann kraule ich und sagen, ja, mach weiter. Und bei der Katze so, du gehst direkt, ohne loszugehen, zum Arzt, holst dir Antibiotika, weil ich in die Hand gebissen habe,
Ja,
um eine
genau.
Knochenentzündung,
Ja, oh
Knochenhautentzündung zu
Gott,
vermeiden. Genau.
das ist Katze, ja.
Besser keine Sepsis, geh jetzt sofort zum Hausarzt und hol dir Antibiotika. So, das sind Katzen für mich. Nein. Wir sind vom Thema abgekommen. Also ich
Stimmt.
finde, dass Luke, also ich kenne ja beide und finde, dass Charlie viel gelassener ist. Viel gelassener, seitdem
Ja.
Luke da ist. Das ist so krass. Das war ja, der war immer
Stimmt.
so ein, also ich finde, Charlie war für mich so ein kleiner Nerd. Also wenn man Charlie kennenlernt, ist er für mich wirklich ein richtiger kleiner Nerd. Wir haben mit dem mal einen Kurs gedreht und der hat wirklich, es war wirklich heiß das Wochenende. Der hat am Stück so viel gesucht, dass ich dachte so, das ist der Sheldon Cooper der Spürhundearbeit, ne? Der hat keine Sekunde gesagt, nee, ich will nicht mehr. Der hat nicht gesagt, oh, ich brauche eine Pause. Der war immer so on. Das war echt so ein kleiner Sheldon Cooper. Und da habe ich gedacht, boah, krass, hat der einen Hyperfokus, dieser Hund. Also wenn du diesen Hund einfach in die Arbeit bringst und ihn da seine Kicks ausleben lässt, hast du einen Hund, der einfach richtig, richtig happy ist. Und da war der ja schon alleine. Was er da war, ich fand ihn sehr reizoffen. Also sehr reizoffen, was so Geräusche angeht. Und dann habe ich ihn ja, wie gesagt, auf meiner Hochzeit gesehen. Und da fand ich den viel, viel entspannter. Da waren so viele Geräusche und der lag da einfach easy peasy. Also überhaupt nicht mehr der Hund, den
Aber
ich
an
da.
anderen Orten, das auch nicht vergessen, ist ja anders. Also
Echt? Ist
das
er
ist
entspannter?
zu Hause ist das anders. Das sind die Geräusche, die er in seinem Zuhause hört, die ihm
Also so eine
hauptsächlich Tiere
territoriale
machen.
Geschichte?
Nee, weil es auch
Oder
ein
eine
Hellzimmer
Häufung?
ist.
Ja, aber dann
Ja,
ist es ja nicht zu
eher
Hause.
die. Ja, das stimmt. Es ist eher die Häufung. Also bei dir auf der Hochzeit, wenn er da so auch alles sehen kann, wo die Geräusche herkommen, das ist okay. Aber sobald er es nicht zuordnen kann und
Ja.
sehen kann, was das ist, dann wird es zum Problem.
Okay.
Schon wieder so eine Kuni-Parallele. Aber ich glaube auch, Lilly, kann es auch sein, dass du einfach als Sicherheitsanker fehlst. Auf der Hochzeit warst du ja mit dabei und ich kenne dich
Aber
ja auch vom Seminar, ne? Da ist Charlie der Hund, der in dieser Halle da einfach pennt, obwohl es um Hundebegegnungen geht und gefühlt 80 Hunde um ihn rumspringen. Und er so, ja, es ist alles okay. Frauchen hat mich dafür angemeldet, aber ich habe kein Thema damit.
Frauchen
Ja,
hat
das
ein Thema
stimmt.
damit.
Ja, genau. Vor allem Trainingsspezialist, der chillt direkt neben dem nächsten Hund unterm Tisch und schläft einfach. Also das sind alles Sachen, die gehen dann plötzlich, obwohl der früher eine riesen Leinenaggression und jeden Hund weggebellt hat. Wir haben schon super viel erreicht, aber die
Stimmt.
Geräuschthematik, ja.
Ich kenne ihn ja schon länger, Charlie. Stimmt, der hat ja so eine krasse Reaktivität. Und dann bist du angefangen, mit ihm zu
Ja.
spielen. Ach Gott, wir haben ja schon so lange Vorgeschichte mit Charlie. Aber egal. Ich finde tatsächlich, dass der Zweithund ihm gut tut. Wie gesagt, keine Einladung dafür, dass man jetzt losgeht und sagt, ich brauche unbedingt einen Zweithund, denn es bringt auch super viel
Probleme.
Probleme, muss man einfach sagen. Ne? Wenn man, ja, das darf man nicht vergessen, weil wenn man einen Ersthund hat, der Themen hat, dann ist die Gefahr unwahrscheinlich groß und hoch, dass der Zweithund diese Themen mitentwickelt. So, das heißt, wenn man
Ja.
nicht vom Fach ist, so, ich mache es immer so ein bisschen, ich bringe das Thema auf eine andere Ebene, sodass ich das für mich und andere vielleicht besser verstehen können. So, ich als Trainerin hole mir halt Hunde in mein Leben und ich kann das Risiko einschätzen. Ich persönlich mache auch Dinge anders, als dass ich sie empfehle, weil ich das Risiko einschätzen kann. Ich kann viel schneller intervenieren. Ich kann viel schneller sehen, pass auf, das geht in die falsche Richtung. Das kann jemand, der nicht das beruflich macht, gar nicht. Das ist so ein bisschen so. Wir hatten mal hier Jenny, die bei uns im Team war. Wir haben darüber gesprochen, als wir mal zum Dummy-Turnier gefahren sind. Kfz-Tis, die fahren Autos auch anders. Die warten länger. Die können Sachen ganz anders einschätzen. So, ein Auto ist jetzt, ein Hund ist kein Auto, aber wenn ich vom Fach bin, dann kann ich Dinge laufen lassen. Ich kann mir vielleicht auch ein super altes Auto holen, weil ich weiß, ich kann es reparieren. So, ich persönlich würde mir halt niemals ein altes Auto holen, weil ich halt keine Ahnung von Autos habe, sondern ich müsste dann super viel Geld da reinstecken, dass es im Endeffekt funktioniert. Was ich damit sagen möchte, ich persönlich lasse Dinge anders laufen. Ich hole mir auch Konstellationen in mein Leben, die ich niemandem empfehlen würde, weil ich weiß, ich kann das Risiko abschätzen, ich kann mit den Konsequenzen leben. Konsequenz heißt auch für mich, okay, es kann sein, dass ich eine Hunde für längere Zeit trennen muss, dass ich zweimal mit denen die Runden gehen muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube ganz oft, dass Menschen diese Probleme gar nicht so einschätzen können. Und von daher, wenn man einen Ersthund hat, der Probleme hat, würde ich jedem, der das nicht beruflich macht und der sein Leben relativ frei gestalten kann, das niemals empfehlen, einen zweiten Hund dazu zu holen. Außer der Ersthund ist so taco, dass der an lockere Leine gehen kann, dass der seine Reaktivitäten, in Anführungsstrichen, dass du die gut im Griff hast, dass der zweite Hund das nicht lernt. Weil das Risiko ist einfach unfassbar hoch. Und bei mir gibt es die Regel, es gibt erst einen zweiten Hund. Wenn der erste Hund super locker an alleine gehen kann, der keine Probleme mit anderen Hunden hat, und der frei laufen lassen kann, den frei laufen lassen kann. Also das heißt, bei mir zieht erst wieder ein zweiter Hund ein, wenn Harper überall ohne Leine laufen kann, das ist so meine persönliche Challenge, ich die einfach machen lassen kann, ich einfach nur einmal kurz pfeife, die kommt angerannt, die so locker alleine läuft, das ist jetzt nicht das Problem bei uns, dass ich sagen kann, da kann ein Welpe mitlaufen, ich kann mich auf den Welpen konzentrieren und muss Harper halt nur so ein bisschen im Blick haben, wie ich halt Hunde generell im Blick habe. Und wenn das nicht vorhanden ist, hole ich mir gerade keinen zweiten Hund. Noch andere Voraussetzungen. Ich habe ein kleines Kind gerade, was hier rumkrabbelt. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht die günstigste Voraussetzung für einen zweiten Hund. Ne? Da muss man mal realistisch sein und sich das Ganze vor Augen führen. Ich mache es nicht. Zweibeiner
Nicht
muss
nur
sicher
unterschreiben.
stehen, laufen können. Bei mir zieht kein Hund ein, wenn ich ein Baby habe, was oder ein Kleinkind habe, was krabbelt. Und ich sag mal, meistens so zwischen 4 und 5 Jahre ist ein gutes Alter, wenn wieder ein Hund einzieht. Tut mir natürlich ein bisschen weh, weil ich persönlich ja sehr gerne auch mit mehreren Hunden zusammenlebe, aber da muss ich mich rausnehmen, mein Ego rausnehmen und sagen, nee, andere Lebewesen haben hier gerade Vorrang, Harper, Kind und genau. Von daher, Zweithund ist doch eine eigene Podcast-Folge eigentlich, aber
Ja.
kann einem auch beim Alleinebleiben natürlich helfen, ne?
Ich habe
Definitiv.
zwei Punkte. Ich habe zwei Punkte. Und
Ja, Franzi, hast du dich gemeldet?
Zoom kann es doch mittlerweile automatisch erkennen. Handgesten, ne? Warte, warte, warte. Zack.
Perfekt.
So.
Nein,
Habe
Quatsch.
ich mich hier gemeldet. Zwei Punkte, die. Sorry, dass wir so vom Thema abdriften, was Alleinebleiben angeht, aber ich finde es ultra spannend zum Thema Zweithund.
Möchtest du einen
Hier
zweiten
bist du
Dackel?
gen ja, aber es sind genau die Punkte, dass ich sage, der erste Dackel sollte erstmal auf ein stabiles Niveau kommen und das ist momentan noch nicht in Sicht. Und Punkt zwei, ihr wisst ja, bin ja ein Schwab, dass es auch eine Kostenfrage ist, finde ich. Und ganz oft haben wir dieses, oh, das ist aber so ein süßer Hund und gerade um die Weihnachtszeit, oh, und der ist im Ausland und der, oh, der braucht jetzt ein warmes Plätzchen, ach, die nehme ich noch bei mir auf, ne? Und dann kaufst du in Anführungszeichen die Katze im Sack und hast Tierarztkosten und keine Ahnung was und der erste Hund hat Themen, der zweite Hund bringt Themen mit, man wird niemandem gerecht, nicht mal sich selbst als Mensch. Und das finde ich gefährlich.
Toll. Ich habe, also Kosten Zweithund, ich habe dieses Jahr 10.000 Euro im Sommer vorstrecken müssen, in Anführungsstrichen, also in Tierarztkosten gehabt. Harper Kastration plus Notoperation, Abby hatte auch Operation. Es waren knapp 10.000 Euro. Das ist, ey, da geht immer bei. Ne?
Ja, und die
Allein
Zeit,
wenn ich,
die du auch da
ja.
rein investierst.
Es war heftig, ne? Und alleine Entwurmung mal eben und Zeckentablette vom Tierarzt. So, da zahle ich für einen Hund, weiß ich, 86 Euro. Bei zwei Hunden warst du locker bei 200 Euro mit jedes Mal, ne? Also, das ist so Augen zu und Karte durch. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich höre auch ganz häufig von Leuten, die bei uns Erstgespräche buchen, die sagen, boah, das war ganz schön teuer bei euch. Und ich denke mal so, relativ, ne? Also, ich finde, wir sind tatsächlich für das, was wir bieten, sogar sehr, sehr günstig. Also günstig in Anführungsstrichen, weil ihr halt die ganze Zeit Support bekommt. Also ihr habt zu allen Trainern jeden Tag Kontakt. So, und wenn du das mal hochrechnest, sind das 6 Euro am Tag. Ne? Dafür, dass du jederzeit fragenlos werden kannst. Das ist schon
Ja.
krass. Plus nochmal das ganze Fulfillment. So, das kriegst halt einen Kaffee und ein Brötchen kriegst du dafür nicht mehr beim Bäcker.
Und wir beantworten die Fragen.
Richtig,
Also
der
es ist
Bäcker
nicht nur,
nicht.
dass man die Frage in den Raum stellt, sondern die wird dann auch zeitnah beantwortet. Und es ist nicht, dass wir sagen, ja gut, du, in 3 Tagen ist der nächste Live-Call, da bis dahin sammeln wir.
Genau, ne? Sofort. Oder du kannst ja auch 1-zu-1-Calls buchen. Das haben wir auch im AMS-Programm zum Beispiel, Alleinbleibensystem, dass du dir 1-zu-1-Calls buchen kannst, wenn du nicht weiterkommst. So kurze Strategie-Calls. Aber ich habe gestern noch mal drüber nachgedacht. Eigentlich müsste man, wenn man sich einen Hund in sein Leben holt, weil häufig Leute ja sagen, ich habe schon so viel Geld an Trainern investiert und so Fehlinvestitionen sind halt schmerzhaft. Ne? Das merkt man ja auch im privaten Bereich. So, wenn ich irgendwas kaufe und denke jetzt, boah, scheiße, das war schon eine Fehlinvestition, lerne ich halt draus. Ne? Also ich persönlich lerne daraus und bin eher ein bisschen traurig dann vielleicht, weil ich Geld investiert oder verloren habe, aber dann ist es auch weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber worauf ich hinaus möchte, eigentlich muss man, wenn man einen Hund in sein Leben holt, schon eigentlich so 2.000 bis 3.000 Euro einplanen für Ausbildungskosten. Also eigentlich muss man neben den Tierarztkosten so 2.000 bis 3.000 Euro die ersten 2 Jahre mindestens eigentlich investieren dafür, dass ich mich fortbilde, den Hund ausbilde, weil die beste Investition ist eigentlich in Wissen, sondern muss man halt gucken, in welches Wissen. Und da ist, wie gesagt, das Internet natürlich voll mit Blödsinn. Ich persönlich finde, es gibt große Accounts, die gut sind, es gibt kleine Accounts, die gut sind, es gibt große Accounts, die unfassbar schlecht sind und es gibt kleine Accounts, die unfassbar schlecht sind. Und ich glaube, so ein bisschen Bauchgefühl wieder kriegen, was so Trainingstechniken angeht. Ich finde, zu verkopft das Ganze angehen auch schwierig. Aber wovon ich echt stetig abrate, ist, nur weil ein Mensch mit zwei Hunden zusammenlebt, und davon ableitet, wie man das für die Allgemeinheit macht, das ist halt blödsinnig. Ne? Das wäre genauso. Stellt euch mal einfach mal gerade vor. Wir nehmen mich als Sinterdox. Ich habe einen Hund bis dato trainiert. Ein Hund. Wir nehmen Abby jetzt mal. Ich habe 13 Jahre einen Hund trainiert und würde euch mein ganzes Wissen, was ich habe, nur auf Abby umgemünzt mitteilen. Also, weil ich mit Abby diese Erfahrung gemacht habe, sage ich, für alle Hunde ist das sinnvoll. Würdet ihr mir Geld geben, würdet ihr sagen, boah, Cinta von Cinta-Dogs, die ist richtig gut, weil die es mit einem Hund gemacht hat? Natürlich nicht. Alle würden sagen, sag mal, hier, wie kann die denn nur, weil die mit einem Hund was gemacht hat? Aber der Trugschluss ist ja, dass man diesen Menschen auf Instagram folgt und sagt, ey, komm hier, wenn Larissa oder Clarissa das gemacht hat, dann ist das wohl gut, weil die mit einem Hund, mit ihrem einen Hund das jetzt so gemacht hat. Dann höre ich auf Clarissa. Und das ist halt der Trugschluss, dass wir bei Content Creators, Influencern darauf reinfallen, dass die das mit ein, zwei Hunden gemacht haben. Aber wenn das ein professioneller Hundetrainer machen würde, würden alle sagen, nee, das ist aber nicht professionell. So, und von daher guckt euch an, worauf deren Wissen und Erfahrung fußen. Ja? Sind es, oh, das ist bei meinem Hund so, oder, ey, pass auf, ich habe mit so und so vielen Hunden diese Erfahrung gemacht. Dann ist das immer noch deine eigene Erfahrung. Ne? Und ich finde, man muss auch trennen zwischen, das sagt die Wissenschaft und das sind meine Erfahrungen. Und ich glaube, das Gesündeste ist, beides zusammenzuführen. Aber ich brauche halt viele Fälle in meiner Welt, um Vorhersagen treffen zu können. Und das ist halt das, was irgendwann das Fachwissen auch ausmacht. Und zu sagen, hey, pass auf, die Wahrscheinlichkeit, also meine Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es bei deinem Hund in diese Richtung geht. Rührt ja daher, dass ich sehr viele Erfahrungen gemacht habe und die niedergeschrieben habe, Fallstudien gemacht habe, meine Fälle reflektiert habe. Das ist für mich fachlich und diesen Leuten vertraue ich. Ich mache übrigens gerade eine Fallstudie zu einem Hund. Lade ich die Tage hoch. Da kann man mal sehen, wie ich mit Hunden arbeite. Also wirklich Schritt für Schritt. Das ist komplett kostenlos. Und ich glaube, sowas ist sinnvoll, um sich auch zurechtzufinden, zu gucken, hey, passt das zu mir? Passt die Methode? Passt die Philosophie? Genau. Kleiner Spoiler.
Ich habe noch einen zweiten Punkt.
Ja, komm, hier, haus raus.
Ich hau es raus. Zweiter Punkt. Steile These. Du hast vorher gemeint, ja, wir können Hunde nicht mit Kfz, mit Autos vergleichen. Ich finde aber den Grundgedanken jetzt nicht, dass das eine mehr oder weniger technisches Gerät ist und das andere ein fühlendes, denkendes, soziales Lebewesen ist, sondern dieser Punkt, wenn ich mir einen Hund in mein Leben hole, dann sollte ich das öfters mal wie einen Autokauf betrachten.
Ich würde es auch krasser sagen, wie ein Hauskauf. Weil, jetzt kommt der Punkt, ich erlebe nämlich ganz häufig, dass Menschen enttäuscht sind. Und ich denke mir so, ey, pass auf, wenn ich einen Hund in mein Leben hole, spiele ich dieses Szenario Ewigkeiten vorher durch. Und alle Probleme, die entstehen können, kann der Hund alleine bleiben? Habe ich ein Netzwerk fürs alleine bleiben? Was mache ich, wenn er reaktiv ist? Kann ich hier durch die Siedlung gehen? Also, wenn ihr in mein Gehirn reingucken könntet, wenn ein Hund bei mir einzieht, sind da so viele Fragen. Und die gehe ich alle immer wieder durch. Und ich beantworte mir die Fragen und ich gucke, kann ich das alles mit Ja beantworten? Und wenn da auch nur ein großes Fragezeichen ist, dann sage ich, jetzt ist noch nicht. Ich muss wieder mit den Fragen weiter beschäftigen. Aber Hauskauf, weil ich wollte letztes Jahr ein Haus kaufen, also einen Hof kaufen. Mein großer Traum war es immer, ich will einen Hof haben. Ich möchte den umbauen, möchte eine Scheune haben, möchte Training machen, so richtig so auf dem Land und richtig groß. Dann hatte ich die Möglichkeit, letztes Jahr so einen Hof zu kaufen. Da war ich auf diesem Hof und dachte irgendwann so, nee, das ist mir alles zu viel. Ich mag das gar nicht, auf der Baustelle zu leben. Und dieses Never-Ending-Story. Und das ist gar nicht meins. Das war immer in meinem Kopf drin, dass ich gedacht habe, so, ja, das ist das, was ich möchte. Und dann habe ich gedacht, das ist gar nicht das, was ich möchte. Das ist mir viel zu viel. Es kommt ja immer wieder eine neue Baustelle. So, das heißt, wenn du dir so ein Projekt ans Bein bindest, in Anführungsstrichen, so einen riesengroßen Kotten, dann machst du die Fenster. Dann ist die nächste Baustelle. Dann machst du das Dach, dann ne, öffnest du das Dach, dann ist Scheiße, wir haben hier noch was. Und dann immer wieder was. Und das musst du lieben. Wenn du das nicht liebst und lebst, dann hast du ein Problem. Dann verzweifelst du. Und wenn Menschen sich, ne, und wenn ich mir einen Hund in mein Leben hole, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt, dann muss ich das lieben und leben, dass immer wieder eine neue Baustelle auftritt. Und ich darf es auch nicht für mich dramatisieren im Sinne von, oh Scheiße, jetzt hat er das und das, jetzt hat er das und das. Ja, wir nehmen das, was kommt, und wir arbeiten damit. Das ist, ich glaube, wenn du dir, wie gesagt, so einen Kotten holst und immer wieder denkst, Scheiße, jetzt habe ich hier was. Ich wollte doch gerade fertig sein. Nee, du wirst nicht fertig. So, ne? Und das heißt nicht, dass man mit diesen Hunden nicht entspannt zusammenleben kann. Aber ich glaube, wir müssen davon aus oder wegkommen, dass wir dieses perfekte Endbild haben. So, der Hund ist jetzt 20 Monate alt oder 3 Jahre alt und alles ist cool. Das ist nicht so. Das sind halt Lebewesen und es sind auch häufig Großbaustellen, einfach weil wir Scheiße züchten, weil wir Hunde in Settings holen, die absolut unpassend sind, weil wir traumatisierte Hunde in urbane Gebiete holen, weil wir Arbeitshunde in urbane Gebiete holen. Da kommt ja ganz viel zusammen. Und von daher glaube ich, dass dieser Vergleich Hauskauf, Autokauf einfach auf einer anderen Ebene super verbildlicht, dass wir einfach Hunde annehmen müssen. Und sie nicht immer wieder in Form pressen, im Sinne von, ich will, dass du jetzt hier in der Siedlung mit mir spazieren gehst. Und wir im Endeffekt Hunde brechen, um sie irgendwo reinzupacken. Und ich denke mir so, wir müssen Hunde viel mehr annehmen. Das heißt nicht, dass wir sagen, ey, wir ignorieren Ängste oder wir schnüren sie überall durch. So, das nicht. Das wäre für mich laissez-faire. Aber zu sagen, ey, ja, ich habe halt einen Hund, der auch mal Menschen anbellt. Dieses von früher, ich vermisse das manchmal so sehr, wie ich früher mit Hunden gelebt habe, also als Kind. Da war das vollkommen normal, dass man fasst den Hund nicht an, der kann beißen. Ja, Hunde können beißen. Lass deine Pfoten davon, in Anführungsstrichen, Finger weg, ne? Und der Hund war glücklich. Glücklich, in Anführungsstrichen. Ich glaube, früher waren wir ein bisschen zu laissez-faire, ja? Jetzt sind wir für mich teilweise viel zu verkopft und überbehütend. Aber dieser Mittelweg zu sagen, ja, ein Hund bellt und nicht alle Hunde mögen alle Hunde und nicht alle Hunde sind cool damit, dass Besucher im Haus sind. Und wir gucken, dass wir die Hunde bestmöglichst unterstützen. Aber es gibt auch Limits im Training. Es gibt Limitierung und es gibt auch, wo man sagen muss, pass auf, hier ist eine Grenze erreicht. Und wir müssen aufhören, in meiner Welt, dieses in Form pressen und dieses, der muss da reinpassen. Ey, ganz häufig sage ich, es ist halt so. Dein Hund bellt auch mal am Zaun, Leute. So, und wenn du bei mir am Zaun stehst und da steht, ist ein Hund draußen, dann will er dich anbellen. Das will ich aber auch. Ne? Weil andererseits, wenn ich hier auf dem Grundstück bin und hier kommt jemand drauf, das will ich nicht. So, und dann würde ich mich freuen, wenn mein Hund sagt, hallo, da ist jemand, bevor es die Alarmanlage oder meine Kamerasystem das macht. Aber dieses, alles muss perfekt sein. Das fasst mich so an. Es nervt mich so sehr, weil das Zusammenleben so beeinträchtigt. Und eigentlich wollen wir doch alle eine coole Zeit mit unseren Hunden haben, oder?
Ich finde es einen ganz, ganz spannenden, ganz, ganz spannende Ausführung. Und da möchte ich den Ball noch ganz kurz noch kurz zu Lilly rüberspielen, weil Lilly, wir hatten es gestern davon, dass du auch gesagt hast, boah, und wenn Charlie früher dann an der Leine so ausgetickt ist, ne, dieses Thema Scham, was denken die anderen von mir? Und das, oh, da wurde ich plötzlich so gesehen. Und das fand ich jetzt gerade so interessant, weil wir haben das Interview gesagt, ja, nimm mal mehr auf dieses, ist halt ein Hund. Wenn du das jetzt hörst, Lilly, wie ist das für dich? Also, oder vielleicht auch so die Frage, Vergleich Lilly von vor 3 Jahren, 4 Jahren und Lilly jetzt. Wie gehst du jetzt damit um oder wie bist du damals damit umgegangen, wenn Charlie sich entsprechend verhalten hat?
Ja, genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Im Boden versunken. Also so die ersten 2 Jahre mit Charlie, das war wirklich, ich habe zu der Zeit auch die ersten, also ich habe mit dem Adoptieren von Charlie meine Hundetrainerin Ausbildung angefangen. Und dieser ganze Start gemeinsam, also ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe, weil mit dem Hund habe ich wirklich jedes Thema mitgenommen. Der hat mir auch ultra viel beigebracht. Und diese Zeit war aber umso schwerer, weil du wurdest so angeguckt. Die Leute wussten das in der Siedlung, wo ich gewohnt habe. Die wussten, dass ich diese Ausbildung mache. Und ich war die mit dem krass pöbelnden Hund an der Leine. Wirklich, die da gelaufen ist. Ich habe schon die Leute gesehen, die haben mich schon weggeduckt. Ja. Ich
Oh
werde
Gott.
niemals meine Hundetrainerjacke, also ich habe ja da mit meine eigene Selbstständigkeit dann auch angefangen. Ich hätte niemals diese Jacke angezogen, wenn ich mit meinem Hund draußen war. Das hätte ich mich einfach nicht getraut. Heute denke ich mir, es sind Hunde, wie du schon sagst, es gibt nichts Perfektes. Auch HundetrainerInnen haben Hunde, die bellen, die am Zaun bellen, die andere Hunde anbellen, die keine Ahnung was machen, Scheiße machen. Ja, das gehört alles mit dazu, weil das sind Lebewesen, wir können die nicht in Form pressen, wie Sinta das so schön gesagt hat. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss sich denken, Scheiß drauf, was die anderen machen. Damals, ja, super schwer gewesen. Heute kann ich das. Und ich habe das bei ganz vielen Kunden, die mir das immer wieder sagen, ich traue mich gar nicht mehr rauszugehen. Und ich kann es so nachvollziehen. Man muss nur probieren, da eben mit den richtigen, man lernt ja dann was, man kommt ja ins Training, um was mitzunehmen. Und mit diesen Sachen einfach selbstbewusster zu werden, zu merken, es verändert sich was.
Ja.
Und ja, das ist wahnsinnig wichtig.
Aber ich finde den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ne? Also einerseits, ich habe halt vor Jahren irgendwie so eine Aussage gehört, die kursiert ja immer wieder, ja, guck dir die Hunde der Hundetrainer an. Ja und nein, ne? Also wenn ich jetzt einen belgischen Schäferhund aus dem Tierschutz adoptiere, der komplett die Lulu ist, dann ist das ja halt kein Aus, also es ist ja nicht aussagekräftig dahingehend, wie ich trainiere. So. Und es gibt auch Hunde, die kann, da ist halt. Ist ja ein bisschen schwieriger, mit denen klarzukommen. Und das dauert vielleicht länger und da wirst du mal Ausraster haben und so weiter und so fort. Ich finde es aber auch schon ganz schön, dass man halt den Prozess sieht. So, und guck dir meinen Hund heute an und guck ihn dir nächstes Jahr an. Und guck mal hier, so Harper war halt eine Wildsau als Junghund. Ne? Und jetzt ist sie halt super cool. Trotzdem ist sie in Hundebegegnungen teilweise frustriert. Und früher war das bei mir auch so. Also, früher, dass, wenn Leute dann gesehen haben und natürlich so, Scheiße, was denken die jetzt so? Und heutzutage so, oh, scheißegal. Ne? Und manchmal denke ich so, Leute erkennen mich halt und versuchen halt dann zu sagen, ja, jetzt zeig mal, was du kannst. Ne? Und ich sag, ja, komm mal ran. Nein, Quatsch. Aber das habe ich auch ganz häufig, wenn in dann Situationen sind, die eng sind. Und wie gesagt, Harper ist ein total oversocial Dog. Ne? Die liebt alle Hunde und die hat eher so ein Thema mit Frust. So, ich muss mich zusammenreißen und selbst regulieren und das kann ich ganz schlecht. Und so ist sie drauf und da braucht sie immer ein bisschen Unterstützung und die kriegt sie auch. Und letztens war das so, dass ich, es war total kloppt, ne? War eine große Wiese und da stellen sie vier Hunde, davon drei Hütehunde, die die ganze Zeit geglotzt haben, Spalier an die Seite, weil ich musste mit Kinderwagen und Harper durch. Ne? Und dachte so, ja, das wäre auch nett gewesen, wenn ihr einfach auf der Wiese gewartet hättet. Wäre für alle Beteiligten entspannter gewesen. Aber gut, habe ich mir gedacht. Ist halt, wie es ist. Und halt, da bin ich ja auch nicht irgendwie nachtragend und irgendwie pissig in der Situation. Denke mir so, ihr braucht
Du
jetzt
hast
alle
ja
viel
einfach nur die
Zeit.
Gesichter gemerkt der Leute und ist jetzt so auf deiner
Quatsch.
Blacklist und ja.
Nein, aber das gibt für mich eine Regel in solchen Situationen. Ich möchte, dass man eine gute Lernerfahrung macht. So, und ich würde halt niemals da durchhechten. So, wenn Leute mir Platz machen, Dankeschön. Aber ihr braucht jetzt ein bisschen Zeit. Weil je kleiner der Abstand ist, oder je näher ich an Hunden vorbeigehen muss, und wenn das teilweise nur so ein Meter ist, dann muss ich mir mit Harper ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil sie wieder an der Hand andocken muss, weil sie dann Signale ausführen muss. Das ist halt das, was ihr hilft in der Situation. Mit mir arbeiten muss, teilweise auch mal Keks kriegen, dies, das, anderes, so. Und da habe ich halt gesagt, okay, dann brauchen wir halt ein bisschen länger. Hab ich so 7 Minuten gebraucht. Ja, das ist auch eine gute Übung, da durchzugehen. So, und dann sind wir halt entspannt an dem Hund vorbeigegangen. So ein bisschen fiepsig war Harper, aber so, das sind halt so Sachen, die mache ich dann in der Situation. Sag mir, okay, ich sage den Leuten auch, es dauert gerade einen Moment und helfe dem Hund halt durch die Situation zu kommen. Und das ist ja ganz häufig das, was Menschen dann machen. Oh, Scheiße, ich muss ja ganz schnell durch und die Hunde lernen im Endeffekt nur Blödsinn in der Situation, weil man sie ganz schnell da durchzieht und der Lerneffekt halt nicht da ist. Und das ist halt etwas, wo wir unserem Training ja auch sagen, pass auf, flüchte nicht immer aus der Situation, weil das für den Menschen unfassbar verstärkend ist. Schnell raus,
dann geht es mir besser, weil dann wird man zu der Person, die die Hunde schnell aus der Situation rauszieht, und die Hunde können es aber gar nicht richtig verarbeiten. Also, wie gesagt, es gibt für mich einen Grundsatz, wenn du keine Zeit hast oder wenn du keinen Platz hast, brauchst du mehr Zeit. Und das dauert manchmal, bis ich mich durch Hundebegegnungen durcharbeite, aber der Lerneffekt ist halt viel, viel größer. Aber wie gesagt, mittlerweile ist mir das total wurscht.
Das ist ein
Total wurscht.
total wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, weil dieses, ne, dieses Gefühl, das erkennen, glaube ich, ganz, ganz viele Hundebesitzende, dass sie einen anderen Hund sehen und dann tut sich schon der Magen zusammenziehen und denken sie so, oh Gott, jetzt kommt da wieder ein Hund und mein Hund rastet aus. Ich meine, wir sind jetzt weit weg vom Alleinebleiben, ja, wir sind jetzt bei Hundebegegnungen beim Thema gerade, aber ich glaube, die Gespräche führen einfach dahin, wo sie hinführen.
Ja, aber das ist ja,
Das
alle
Schöne
Hunde haben
ist,
ja Themen so, und auch die Hunde, die Trennungsstress haben, bringen ja meistens noch mehr
ja,
Baustellen mit, ne?
total. Und das Schöne ist, es kommt der Punkt im Training und das habe ich schon ganz, ganz, ganz oft erlebt. Und das finde ich so schön, wenn man den Leuten irgendwann sagen kann, hey, ihr habt jetzt so viel gelernt, und jetzt wird der Punkt kommen, wo ihr nicht mehr die anderen Hunde seht und sagt, oh Scheiße, da kommt ein anderer Hund und läuft das jetzt alles wieder schief, sondern es wird sich irgendwann dahin switchen und da muss man sich selber auch immer wieder dran erinnern, dass man sagt, oh geil, da ist ein Hund. Jetzt kann ich endlich wieder trainieren und meine Sachen umsetzen und probieren, ja? Und dann kann es immer noch mal schief gehen oder der Hund ausrasten, aber es wird viel weniger und der Hund wird vor allen Dingen viel schneller wieder von mir ansprechbar und das wird immer besser. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, finde ich, dass man
Wir
da wegkommt
hatten
von dieser Angst.
letzte Woche Freitag, genau, ich glaube, Offboarding bei einer TMS-Gruppe, also Training mit System, wo wir mit reaktiven Hunden, also Hunden, die draußen starke Probleme haben, arbeiten. Und da war auch der Otis bei. Otis ist auch im Alleinbleib-Programm bei uns, und den haben wir jetzt 3 Monate betreut, weil er draußen komplett eskaliert ist. Die Videos seht ihr auch in dem letzten Instagram-Beitrag. Und die Katrin, die sagte was ganz, ganz Wichtiges. 2 Punkte, die so nachklingen bei mir. Der erste, sie hat mir vor ein paar Wochen oder ein paar Wochen in die Gruppe geschickt: Leute, ich hatte so eine beschissene Hundebegegnung heute Morgen. Die war richtig kacke. Und es war richtig doof. Erstmal ist das nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert, auch im Prozess. Aber schreibt sie, ich hatte das seit Wochen nicht. Es war jetzt eine. Und sonst war das mein tägliger. Täglich, es war täglich auf dem Spaziergang so, dass er so ausgerastet ist. Und sie dachte so, was ist so krass, dass das früher Alltag war. Und jetzt freue ich mich darüber, dass ich sage, ey, pass auf, das war einmal und sonst war das jedes Mal so. Sondern dieses Learning bei einem selber auch, dass man erkennt, Veränderung passiert halt nicht von heute auf morgen dahingehend, dass es komplett weg ist, sondern diese Veränderung ist halt fließend. Und man braucht häufig einen Trainer an seiner Seite, der einem diese Veränderung auch immer wieder verbildlicht und sagt, hey, pass auf, da hat sich was verändert oder guck mal hier. Und was sie auch sagte, ist, dass ihr es unwahrscheinlich doll geholfen hat, sicher zu sein in der Situation. Und das ist auch das, was ich immer am Anfang von Themen erst sage. Wir werden eurem Hund nicht beibringen, dass er andere Hunde gerne mag. Also auf eine gewisse Art und Weise schon. Wir können gegenkonditionieren, wir können sagen, hey, pass auf, wir versuchen das Gefühl anderen Hunden gegenüber zu verändern, aber das, was in der Regel immer hilft, ist, dass du sicher bist und sagst, pass auf, Kollege, wir gehen da zusammen durch und ich bin sicher, ich weiß, was ich mache, ich beherrsche mein Handwerk und ich kann mich dieser Situation stellen und weiß, ich kann meinen Hund halten, ich kann den führen, in Anführungsstrichen. Das ist das A und O, weil darüber wirst du sicher. Und darüber wird dein Hund im Endeffekt auch sicher, weil wenn du schon anfängst, denkst, Scheiße, Hände werden unruhig, die Leine ist am Zuppeln, wir sind die Hunde meistens, die wissen sofort, was passiert. Und das ist auch der Grund, wenn ich zum Beispiel Hunde hier führe vor Ort, wenn die Menschen zu mir kommen, sei es reaktive Hunde, Hunde, die an der Leine ziehen und so weiter und so fort, haben wir den Trainereffekt. Ja klar, das Hinter kennen sie nicht, sie haben kein Bild von mir, sie wissen nicht, wie ich reagiere. Und ich mache das jeden Tag. So, es wäre schlimm, wenn ich das nicht könnte. Ne? Das wäre genauso, du holst den Handwerker ins Haus und der sagt sich so, du weißt ja auch nicht, wie das geht, ne? Zahlst ihm Geld und der macht da nur Blödsinn, hätte sie besser selber machen können. Das ist mein Job. Aber ich habe halt nicht diese Gefühle. So, ich mache es halt einfach. Ich weiß, wie ich die Leine halte. Ich weiß, wann ich wo reingreife. Ich weiß, wo meine Kekse sind. Und das merken halt Hunde, wie sicher eine Person ist. Und das ist so der erste Schritt, den wir Menschen beibringen, dass sie sicher in der Bewegung sind. Viele Menschen stürzen fast in Hundebegegnung. So, das Erste, was du lernen musst, ist, standhaft zu sein im Sinne von, wo sind meine Beine, wo ist der Futterbeutel, wie halte ich die Leine, wie bewege ich mich. Das sind ja Abläufe, die man wirklich verinnerlichen muss. Und von daher ist es für mich auch immer so wichtig, als Trainer super viele unterschiedliche Hunde an den Leinen schon gehabt zu haben, damit wir eben auch, damit ich eben auch online diese Hilfestellung geben kann. So, ein Rotti geht anders in die Leine als ein Border Collie. Und ich muss halt wissen, wie sich das anfühlt als Trainer. Ah, die Hunde, ne? Wir werden nie aufhören zu reden über das Thema zeitlich.
Niemals.
Sind wir jetzt gerade schon echt wieder weit.
Ich musste
der letzte Gedanke.
Nagel mich da nicht drauf fest. Ach, Mist. Okay.
Letzter Gedanke.
Letzter Gedanke wird ein bisschen ein Coaching-Gedanke, weil ich das gerade so inspirierend auch finde, was wir da jetzt gerade so alles rausgebracht haben. Und zwar gibt es so ein Konzept, in Anführungszeichen, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, polynesisch segeln.
Nein.
Nee, noch nicht gehört. Okay, also polynesisch segeln ist so ein bisschen das, dass ich versuche es jetzt in der Kürze zu umreißen und werde wahrscheinlich gesteinigt von Menschen, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. I'm sorry for that. Polynesisch segeln geht darum, dass ich lossegle, obwohl mein Ziel noch ungewiss ist. Und ich
Das ist gut.
weiß, dass ich alles, oder ich kann darauf vertrauen, dass ich alles an Handlungsfähigkeiten habe, um sicher anzukommen. Dort, wo ich ankomme, da ist vielleicht jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe am Anfang meiner Reise, als ich losgesegelt bin. Aber ich weiß, dass dort, wo ich rauskommen werde, da wird es gut für mich sein. Und das kann ich erreichen. Und das ist, was uns in Krisenzeiten hilft, genau diesen Sturm auch zu überstehen. Ich weiß, ich habe Dinge an der Hand, die mir helfen, weiterzumachen. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste im Hundetraining. Und diese Selbstwirksamkeit, die du jetzt beschrieben hast, auch bei Katrin, ne, die sie erfahren hat. Ich habe Dinge an der Hand, die mich meinem Ziel näher bringen. Ich weiß, ich bin noch nicht am Ziel. Und ich weiß auch noch nicht, wann ich da angekommen bin. Aber es wird machbar für mich. Und das, finde ich, ist so ein Gedanke, der mir gerade dieses mit dem Ungewissen umgehen können noch
Aber
gekommen ist.
ich glaube, wir können die Podcast-Folge mit einem Zitat von Aristoteles schließen, oder?
Das hast du jetzt gerade gegoogelt.
Hat sie gar nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ich kannte das Zitat schon, keine Angst. Aber ich finde dieses Zitat eigentlich schön, weil es genau das ist, weil wir werden andere Menschen nicht ändern können. Wir werden andere Hundehalter nicht ändern können. Das Einzige, was wir ändern können, sind unsere Segel, die wir anders setzen, beziehungsweise, dass wir Handwerk lernen, um sicher in der Situation zu
Und
sein.
ins gut. Tun zu kommen, uns zu bewegen.
Ja. Genau. Das heißt, ihr könnt euch bewegen. Hier unten haben wir Links. Ihr könnt euch bei uns melden für Erstgespräche. Wir sind für euch da, sei es beim Alleinbleibtraining oder bei euren reaktiven Hunden. Und wenn ihr keine Ahnung habt, ob das Training für euch geeignet ist, bucht euch einen Call mit uns, mit Franzi, mir oder Lili. Und dann gucken wir, wie wir euch helfen können, ob wir euch helfen können. Und ja, wir sind da ganz ehrlich, ganz offen. Keine Abzocke dahingehend, dass wir sagen, ja, komm mal ins Programm rein, wir helfen dir schon. Wir sagen dir ganz ehrlich, ob wir dir helfen können oder nicht, weil wir das gar nicht wollen, dass Menschen aus unserem Programm rausgehen und sagen, war scheiße. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch da draußen eine schöne Woche.
Schöne
Franzi?
Woche allen.
Nee, es war ein
Ach so, ich
schöne
dachte
Woche.
gerade, du wolltest irgendwas sagen. So, schöne Woche euch, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.